Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Auf den Zetteln steht heute nur ein sehr kurzer Predigtext und vielleicht für manche zur Verwunderung, es ist nochmal ein Stück aus Nehemia. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Gemeinden brauchen Hirten, die Gott fürchten. Und es geht um Kennzeichen eines gottesfürchtigen Hirten. Ich habe ja schon eigentlich die abschließende Predigt über Esra und Nehemia gehalten, die zusammenfassende Predigt über das ganze Buch. Aber es ist ein Thema, was diese beiden Bücher besonders durchzieht und prägt, das ist das Thema Leiterschaft. Und dazu möchte ich jetzt nochmal eine Predigt halten, wo wir die wichtigsten Dinge dazu hören wollen. Ich lese uns diesen Vers aus Nehemia 7, Vers 1 und 2. Und es geschah, als die Mauer gebaut war, da setzte ich die Torflügel ein und die Torhüter, Sänger und Leviten wurden in den Dienst gestellt. Und ich gab meinem Bruder Hanani und Hanania, dem Obersten des Tempelbezirks, den Oberbefehl über Jerusalem, denn er war ein zuverlässiger Mann und gottesfürchtiger als viele andere. Gemeinden brauchen Hirten, die Gott fürchten. Wir haben es hier in dem Text gehört. Der Nehemia hat jemand eingesetzt über das ganze Jerusalem, der gottesfürchtiger war als andere. Und was bedeutet das konkret? Was kennzeichnet einen Hirten, einen Pastor, einen Gemeindeleiter, einen Ältesten, der Gott fürchtet? Wonach sollen junge Männer in der Gemeinde streben? Damit sie bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen zu können. Auf was müssen auch erfahrene Leiter immer noch achten? Und eine Frage, die uns alle betrifft: Wofür soll die Gemeinde, worauf soll die Gemeinde achten und wofür soll sie beten bei ihren Leitern? Nun, es geht um Leitung, aber auch allgemein. Ja, viele aus unserer Gemeinde, viele von euch arbeiten in verschiedenen Bereichen mit, haben da auch eine gewisse Leitungsfunktion. Ich denke, für euch wird auch vieles dabei sein. Und auch darüber hinaus, viele von euch sind in leitender Position in eurem Job, ja, in eurem Beruf. Und ich denke, auch da kann man viel von Esra und Nehemia lernen. Esra und Nehemia, das haben wir uns nun schon angeguckt, das sind zwei Männer gewesen, die Gott gebraucht hat, um sein Volk nach der babylonischen Gefangenschaft äußerlich und innerlich zu erneuern. Und obwohl diese Zeit ja schon tausende Jahre zurückliegt, können wir von diesen beiden Personen, die Gott gebraucht hat, sehr viel lernen, weil ihre Situation der unsrigen gleicht. Das Volk Gottes war damals von nur noch ein Überrest, eine ganz kleine Schar. Sie waren umgeben von feindlich gesinnten Völkern und nach Macht strebenden weltlichen Führern. Einerseits musste die ganze Stadt, die lag in Trümmern, die musste wieder neu aufgebaut werden. Andererseits musste das Volk Gottes erneuert werden, innerlich erneuert werden. Und das war schwierig, denn die Versuchung für dieses Volk, Kompromisse mit der Welt einzugehen und sich anzupassen, die waren riesengroß. Und was war jetzt das Erste, was Esra und Nehemia in dieser Situation taten? Was können wir zuerst von ihnen lernen? Nun, Esra und Nehemia waren Männer, die beteten. Und das ist das erste Kennzeichen eines gottesfürchtigen Hirten: er betet. Und zu beten, das war nicht nur die Antwort auf die Notlage des Volkes Gottes und die riesengroßen Aufgaben, die diese beiden Männer hatten. Nein, zu beten war in erster Linie ihre Antwort, ihre Reaktion auf Gottes Souveränität und Treue. Gottes Souveränität und Treue werden in diesen beiden Büchern auch besonders hervorgehoben. Das merken wir schon im ersten Kapitel im Esra-Buch. Da sehen wir, wie Gott die Könige lenkt, ja, den mächtigsten Mann der Welt. Er muss ihm dienen, er muss dafür sorgen, dass sein Volk wieder zurückgehen kann. Und dann auch, wie Gott die Herzen erweckt, dass das Volk überhaupt umkehrt. Und wie Gott dann alles bereitstellt, um die Stadt wieder aufzubauen. Also die Botschaft lautet: jeder Mensch ist voll und ganz von Gott abhängig. Er kann noch so reich, noch so intelligent, begabt oder mächtig sein. Esra wurde von Gott nach Jerusalem gesandt, um Reformen durchzuführen und sein Volk aufzubauen. Wir lesen das in Esra 7 und 8. Und wenn ihr euch erinnert, Esra war wirklich der richtige Mann für diesen Job. Er war so eine Mischung aus hoher Beamter des Königs und einem Professor Doktor der Theologie. Er war die Kapazität schlechthin. Aber das war noch längst nicht alles. Er hatte alle Unterstützung und Autorisierung des persischen Königshofes, die man sich nur erträumen kann. Und er wurde vom persischen Königshof mit ungeheuren Mengen an Silber und Gold unterstützt für den Tempeldienst. Und auch das war noch nicht alles. Mit ihm reiste eine ganz große Gruppe von Juden, und zwar sehr viele Priester und Leviten mit ihren Familien. Das waren also Fachleute, das waren Mitarbeiter. Und so stellen wir uns das vielleicht auch vor, so könnten wir es uns vorstellen, Gemeindebau zu betreiben. Ja, mit staatlicher Autorisierung, mit viel Geld und mit einem Heer von Mitarbeitern. Esra hatte das alles. Und er wusste, dass er dennoch in allem von Gott abhängig war. Und darum lesen wir dann in Esra Kapitel 8, Vers 21, noch bevor sie überhaupt losgingen, Esra ließ dort am Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigten vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und unsere Habe zu erflehen. Und so fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott und er erhörte uns. Fasten und Beten, das ist natürlich ein Zeichen der Demütigung. Esra und mit ihm das Volk bekannten Gott auf diese besondere Weise, dass sie der Aufgabe und den Gefahren, die vor ihnen lagen, nicht gewachsen waren. Und das Interessante ist, Esra glaubte an die Macht Gottes, an seine Macht. Er hatte hautnah miterlebt, wie Gott sein Wort erfüllt. Er wurde gesegnet mit Silber und Gold sogar. Ja, er war wirklich sichtbar, war es alles um ihn. Aber das alles hielt ihn nicht davon ab, Gott eigentlich darum zu bitten, weiter darum zu bitten, dass er ihn segnet und sein Wort erfüllt. Liebe Geschwister, intensiv Gott zu bitten, dass er sein Wort erfüllt und dass er mit uns ist. Das ist kein Zeichen von Kleinglauben, dass wir Gott noch mal ein bisschen gängeln müssen. Jetzt komm und segne uns doch. Sonst, wenn wir es nicht tun, dann macht das nicht. Dass wir Angst haben, dass Gott willkürlich ist, dass er uns vergessen hat. Nein, wenn wir intensiv Gott bitten um seinen Segen, um seine Hilfe, dann geht es um das Bekenntnis, dass wir von ihm abhängig sind. Dass wir dringend seine Hilfe brauchen. Das bekennen wir im Gebet. Bei Nehemia war es so ähnlich. Seine Aufgabe war es, die Stadtmauer Jerusalems wieder aufzubauen. Und das war ein Mammutprojekt, eine Großbaustelle. Und er war der richtige Mann für diesen Job. Er war tatsächlich mit seinen ganzen Begabungen dieser Aufgabe gewachsen. Wir werden das heute vor allen Dingen in der Predigt nochmal nachvollziehen können. Nehemia war eine Führungspersönlichkeit. Aber vor allem war er ein Mann des Gebets. Das Gebet war die Grundlage für sein Werk, für seine Leitung. Auch er war sich völlig seiner Abhängigkeit von Gott bewusst. Und so beginnt auch der Bericht über den Aufbau der Stadtmauer, der fand später statt, erst nach dem Kommen Esras. Er beginnt auch mit einem viermonatlichen Fasten und Beten Nehemias. Und wir sehen es dann, Gott war mit Esra und Nehemia, er brachte sie ans Ziel, weil sie sich demütigten, weil sie ihn bekannten, wenn du nicht mit uns ziehst, wenn du nicht für uns streitest, wenn du nicht durch uns wirkst, dann können wir nichts ausrichten. Und dieses Gebet erhörte Gott. Die Frage an uns lautet, wie beginnen wir unsere Tage, unsere Arbeit, unsere Unternehmungen? Mit welchem Gebet? Und sicher ist es so, dass wir um Gottes Segen bitten. Die Frage ist, ob wir uns wirklich bewusst sind, wie dringend wir seine Hilfe brauchen. Wie abhängig wir von ihm sind. Und es ist eben leider immer wieder so, dass der Reichtum, den wir haben, die Sicherheit, in der wir leben, dass selbst auch unsere gute Ausbildung, dass wir eigentlich immer wissen, was zu tun ist, dass das alles uns davon abhält, dass wir uns als bedürftige Bettler vor Gott erkennen. Das Gebet und der Segen Gottes, das wird für uns so eine zusätzliche Sache. Ich mache mein Ding und es wäre auch schön, wenn Gott mich noch darin segnet. Nein, wir sind völlig von ihm abhängig. Und wenn wir dann gerade, wenn wir dann viel Arbeit haben und wenn sie schwierig ist, dann bringt uns das wozu? Zum weniger Beten. Ja, weil wir uns sagen, ich muss ja noch so viel tun, selbst in der geistlichen Arbeit, in der Gemeindearbeit, sagen wir uns, oh, ich habe ja noch so viel zu tun. Da habe ich jetzt nicht so viel Zeit zum Beten. Gemeinden sind von Gottes Gnade abhängig. Und darum brauchen Gemeinden Hirten und Leiter und Mitarbeiter, die beten. Und damit kommen wir zum zweiten Kennzeichen. Ein gottesfürchtiger Hirte bereitet sich für seinen Dienst vor. Über Esra lesen wir in Esra 7, Vers 10. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in ganz Israel Gesetz und Recht zu lehren. Und später lesen wir dann, vor allem in Nehemia, Kapitel 8 bis 10, wie er das dann tat und wie er das ganze Volk zur Buße und zur Umkehr führte durch seine Lehre, durch seine Verkündigung. Und Esra konnte das tun, weil er selber ein Schüler war, weil er sich selber mit dem Wort Gottes gefüllt hat. Und bei Nehemia sehen wir es auch, wie er sich intensiv für seine Aufgabe vorbereitet. Der eine wichtige Teil war natürlich das Gebet, aber nicht nur das Gebet. Er hat sich auch intensiv durch Planung vorbereitet. Er wollte gerne der Stadt helfen. Er wollte die Stadtmauer aufbauen. Er bat Gott, Herr, gib mir irgendwie eine Möglichkeit, das zu tun. Und dann schenkte Gott ihm diese Möglichkeit. Der König selbst fragte ihn, denn er war der Mundschenk des Königs. Nehemia, warum ziehst du so ein langes Gesicht? Was ist los? Stimmt doch irgendwas nicht. Und das war die Gelegenheit, die Gott ihm schenkte, dass er den König fragen konnte. Und dann stellte der König natürlich die Frage zurück, ja gut, wie lange dauert das? Was ist das? Was stellst du dir da vor? Und Nehemia wollte ihm Antworten geben. Er hat ihm Zahlen und Fakten genannt. Das dauert so und so lange, ich bin so und so lange weg, ich brauche das Holz von den und den Leuten. Er hat sich vorbereitet, das sehen wir dann. Und als Nehemia tatsächlich nach Jerusalem kam, hat er sich ein bisschen ausgeruht und dann, wenn ihr euch noch erinnert, ging er nachts los und hat sich die Stadtmauer bzw. die Reste der Stadtmauer angesehen. Und das hat Nehemia getan, um seinem Volk, den Arbeitern und vor allem den Feinden des Volkes immer einen Schritt voraus zu sein. Er plante und er bereitete sich vor. Und das machte er nicht, weil er kleingläubig war. So nach dem Motto, Gottes Segen ist schön und gut, aber jetzt muss ich zusehen, dass ich die Sache auch von meiner Seite sicherstellen kann. Nein, das ist ja das Besondere. Nehemia hat sich schon vorbereitet für diesen Dienst, intensiv geplant und geforscht. Da hat er noch überhaupt keine Zusage vom König gehabt, da konnte er ihn überhaupt noch nicht fragen. Das war alles auf Glauben, dass Gott ihm diese Möglichkeit gibt. Er plante und bereitete sich vor, weil er Gottes Verheißungen ernst nahm. Und weil er Gott mit seiner ganzen Kraft und damit eben auch mit seinem Denken, mit seiner Vernunft, mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Talenten dienen wollte. Und das gilt natürlich auch für unseren Dienst, für unsere Aufgaben, für unsere geistlichen Aufgaben, für die geistliche Aufgabe eines Gemeindehirten. Wir sollen überlegt und sorgfältig vorausschauend handeln. Also seid nicht blauäugig, verwechselt nicht Blauäugigkeit mit Naivität, ja vielleicht sogar Nachlässigkeit mit Optimismus und Gottvertrauen. Gott wird es schon machen, da kann ich mich zurücklehnen. Nehemia war optimistisch. Er war sehr zuversichtlich. Aber war sich auch der wirklichen Gefahr und der schwierigen Aufgabe bewusst. Dass Gottes Hand über ihm war, das bedeutete nicht, dass seine Aufgabe mit Leichtigkeit zu bewältigen war. Damit kommen wir zum nächsten Kennzeichen, was sich natürlich hier anschließt. Ein gottesfürchtiger Hirte handelt. Ja, Nehemia ist immer die treibende Kraft hinter allem, was passiert, im ganzen Buch Nehemia. Er motiviert das Volk, er organisiert die Arbeit, er wehrt die Feinde ab, die Stadtmauer ist fertig, er wirkt weiter. Und das Besondere war, dass er auch nicht nachließ, mit seine Aufgaben zu erfüllen, als die Feinde gegen ihn anrannten, als die Opposition größer wurde. Jetzt könnte man denken, der Nehemia, das war so ein richtiger Workaholiker. Ja, sein Lebensinhalt war halt die Arbeit, aber das war es nicht. Nehemia war ein Durchzieher. Er war ausdauernd und treu, auch als die Opposition größer wurde. Und damit kommen wir zum nächsten Kennzeichen. Ein gottesfürchtiger Hirte widersteht den Feinden. Ja, die Opposition, die Nehemia beim Aufbau der Stadtmauer erfuhr, die ist sehr gut mit der Opposition zu vergleichen, die die Gemeinde Christi, die Christen in der Welt, aber auch hier, wir, bis heute erfahren. Es geht immer los mit Hohn und Spott. Ja, die Feinde kamen damals und haben die Bauarbeiter gesehen und haben einfach nur gelacht und gesagt, Leute, wenn hier ein Fuchs auf die Mauer rennt, dann wird alles zusammenbrechen. Lasst es gleich bleiben, ihr macht euch nur lächerlich. Aber sie hatten keinen Erfolg damit. Und was ist dann der nächste Schritt? Ja, sie haben sie versucht einzuschüchtern. Wenn ihr hier weitermacht, dann werdet ihr wirklich Probleme bekommen. Aber auch damit hatten sie keinen Erfolg. Und der nächste Schritt war dann, dass sie sich zusammenrotteten und Gewalt androhten. Wir lesen das in Nehemia 4, Vers 1. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, also das waren so die Hauptfeinde, ja, die Ammoniter und die Aspeliter, hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Aber selbst damit hatten sie keinen Erfolg. Und die letzte Möglichkeit war dann Intrige, Verleumdung und Rufmord. Ja, wenn wir nichts gegen diese Leute unternehmen können, wenn wir nichts gegen diesen Nehemia unternehmen können, dann müssen wir wenigstens verhindern, dass die Leute ihm weiter nachfolgen. Dann müssen wir seinen Ruf zerstören. Nun, es gibt viele Reaktionen, viele Möglichkeiten oder viele Schritte, die Nehemia gegangen ist, um darauf zu reagieren. Ich möchte die drei wichtigsten uns nochmal ins Gedächtnis rufen. Die erste Reaktion von Nehemia war immer das Gebet. Er hat sofort, als der Angriff kam, ist er erstmal zu Gott gegangen. Warum das so wichtig ist, habe ich euch schon gesagt. Aber er und die Bauleute zeigten ihr Vertrauen auch, indem sie bereit waren, für das Volk und für ihren Gott zu kämpfen. Das war die zweite Reaktion, Wachsamkeit. Wir lesen, dass wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht, zum Schutz vor ihnen. Fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den großen und furchtgebietenden Gott und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Hirten müssen wachsam sein und durch ihren Dienst die Wachsamkeit in der Gemeinde stärken. Und das geschieht natürlich nicht mehr durch diese äußerliche Waffenrüstung, sondern durch die geistliche Waffenrüstung, die wir aus Epheser 6 kennen. Dass wir auf Gott vertrauen, dass wir uns mit seinem Wort zurüsten. Und eine dritte Reaktion auf diese Anfeindung war weiterarbeiten. Wir lesen in Kapitel 3, Vers 38, wir aber bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Und dann Vers 9, und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Versteht ihr, es gibt Zeiten, wo wir in besonderer Weise den Glauben und die Gemeinde verteidigen müssen. Aber wir dürfen nie die normale Aufbauarbeit der Gemeinde vergessen. Wir sind nicht nur dafür da, um Irrlehrer und falsche Weltanschauungen und so weiter offen zu legen und zu bekämpfen, sondern das Wort Gottes, das Evangelium zur Erbauung und zur Mission zu verkünden, Seelsorge zu üben, zu beten, Jesu Liebe weiterzugeben. Und dieser Dienst füreinander, den wir alle in der Gemeinde füreinander tun sollen, der wirkt dann wie eine Verteidigung nach außen. Er hilft, die Verteidigung zu vereinfachen, zu verbessern. Das wird auch im Philipperbrief deutlich. Die Philipper waren durch viele Dinge angefochten, auch durch verschiedene Widersacher angegriffen. Und Paulus schreibt ihnen, wenn ihr da widerstehen wollt, dann sorgt euch vor allem, dass ihr untereinander eines Sinnes seid. Dass ihr einmütig seid. Dass ihr füreinander eintretet. Und das wird dann die Lücken nach außen schließen. Und euch helfen, zu widerstehen. Ein weiteres Kennzeichen, was deutlich wird an Esra und Nehemia, ein gottesfürchtiger Hirte gibt ein glaubwürdiges Zeugnis. Nehemia delegierte nicht nur von oben die Arbeiten und Aufgaben, Er selbst ging mit gutem Beispiel voran. Bei der Arbeit, bei der Verteidigung, bei der Hilfe für die Bedürftigen, aber vor allem beim Gebet und beim Schuldbekenntnis. Nehemia bekennt die Schuld des ganzen Volkes am Anfang in seinem ersten großen Gebet und dann spricht er auch, Kapitel 1, Vers 6, auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Und diese Demut und dieses Vorbild sehen wir dann auch bei Esra. Wenn ihr euch erinnert, er kam nach Jerusalem und er wurde dann sofort als erstes mit dem Problem der Mischehen konfrontiert. Ja, dass das Volk schon wieder dabei war, sich mit den Völkern zu vermischen und damit eben auch mit ihren Götzendienst. Das war das Problem dahinter. Und er urteilt ja nicht von oben herab über diese ewig rückfälligen Sünder. Ihr habt diese ganze Geschichte, diese Jahrhunderte lang habt ihr jetzt erlebt. Ihr habt gesehen, wie sich das Volk immer von Gott abkehrte und wie Gott es immer wieder strafen musste und wie es sich immer wieder erbarmt hat. Und jetzt, als er euch zurückgeführt hat, endlich wieder nach der babylonischen Gefangenschaft, fangt ihr genau wieder mit demselben Problem an. Ihr fallt genau wieder in diese alten Handlungsweisen zurück. Dann wisst ihr, was Esra machte? Er zerreißt sich eben nicht das Maul über diese Sünder, sondern er zerriss seine eigenen Klamotten, sein eigenes Gewand. Und das war damals ein Zeichen von höchster innerster Erregung, ein Zeichen von Trauer und Demütigung, aber auch ein Zeichen von Unreinheit. Das bedeutete, Esra identifizierte sich mit seinen Volksgenossen und ihrer Sünde. Er selbst ging dann auf die Knie vor Gott und bat um Gnade. Esra und Nehemia, die hatten Autorität, nicht bloß Kraft ihres Amtes, sondern weil sie glaubwürdig waren. Und das kennen wir heute genauso von Führungspersönlichkeiten. Da gibt es welche, die haben noch so hohe Ämter, aber sie haben keine Autorität, weil sie nicht glaubwürdig sind. Da gibt es welche, die haben überhaupt kein Amt, aber sie sind so glaubwürdig, dass wenn sie etwas sagen, alle Leute darauf achten. Hirten in der Gemeinde brauchen Glaubwürdigkeit. Und damit kommen wir zum nächsten Kennzeichen. Ein gottesfürchtiger Hirte lehrt die Gemeinde Gottes Wort. Das ist natürlich eines der wichtigsten Kennzeichen. Esra ist nur deswegen nach Jerusalem gekommen, ja, um in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Und wir sehen das dann an diesem Kapitel in Nehemia 8 bis 10. Ich hatte das jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Diese Kapitel bilden einen Einschub. Vorher hören wir, wie die Stadtmauer endlich fertig gebaut wird. Nachher kommt dann die Einweihung der Stadtmauer, die Wiederbevölkerung der Stadt. Und dieser chronologische Bericht wird unterbrochen von einem Bericht über die Lesung des Gesetzes, des Wortes Gottes und die Reaktion des Volkes darauf, nämlich Buße und Bundeserneuerung. Und die Botschaft an dieser Stelle ist eindeutig. Es braucht zur Erneuerung des Volkes mehr als nur diese äußerliche Erneuerung. Ja, das Kennzeichen des Volkes Gottes war nicht die Mauer ringsherum, sondern es war, dass Gott in ihrer Mitte war. Dass sie mit Gott verbunden war. Dass sie eine tiefe Gemeinschaft und Beziehung mit Gott hatten. Und diese Beziehung, die entstand eben nicht durch diese äußerlichen Dinge, durch äußerliche Reformen. Es kann dadurch unterstützt werden. Aber sie entsteht vor allen Dingen durch die Verkündigung des Wortes Gottes, dass die Leute das verstehen. Gott spricht das Wort zu den Menschen, die Menschen verstehen es und dadurch können sie an Gott glauben und dadurch entsteht die Beziehung. Das ist bei uns, zwischen uns Menschen ja genauso. Ja, wir können uns alle in einen Raum setzen und einen Tisch decken und wir können alles äußerlich wirklich vorbereiten, dass hier eine richtig dufte Gemeinschaft aufkommt. Aber wenn wir alle nicht miteinander reden, dann wird da auch nichts passieren. Es sei denn, wir können diese Zeichen sparen. Also, das ist das, wodurch die Beziehung entsteht. Gott spricht zu seinem Volk und dieses Wort muss verkündet werden, damit die Menschen ihn verstehen und dann an ihn glauben können. Wir lesen das in diesem Kapitel, ihr werdet euch noch erinnern, durch die Verkündigung erkannten die Menschen ihre Not, ihre Verlorenheit und gleichzeitig die Liebe und die Treue Gottes zu ihnen. Durch die Verkündigung liefen dann die Tränen der Buße und durch die Verkündigung kam auch die tiefe Freude an Gott auf. Gemeinden brauchen Hirten, die sie in eine tiefere Gemeinschaft mit Gott führen. Und darum brauchen sie Hirten, die das Wort Gottes so lehren, dass sie es verstehen. Und hier könnte ich jetzt eigentlich aufhören, denn das ist der Höhepunkt, das ist das wichtigste Kennzeichen mit. Aber ich habe noch ein weiteres, ihr seht es auf euren Zetteln, ein gottesfürchtlicher Hirte resigniert nicht. Und das ist auch ganz wichtig. Und das wird eben am Ende, im letzten Kapitel des Buches Nehemias deutlich. Denn davor merken wir ja, es gibt eine riesige Reformation. Das Wort wurde verkündet. Die Menschen kommen zusammen, der Bund wird erneuert. Reformation. Das Volk wollte jetzt endlich wieder Gott treu folgen. Diese Geschichte, die sie jetzt sich wieder angeguckt haben, das sollte nie wieder passieren. Jetzt bleiben wir bei Gott. Jetzt werden wir den Segen in vollen Zügen erfahren. Der Gottesdienst, ja, der Tempeldienst sollte wieder unterstützt werden, sollte an erster Stelle stehen. Die Vermischung mit den anderen Völkern, mit ihren Religionen sollte auf alle Fälle vermieden werden. Und wir haben die guten Anfänge auch gesehen in dem Buch. Aber dann geschah es, dass Nehemia wieder zurück zum Königshof musste für ein paar Jahre. Und als er dann wieder zurück nach Jerusalem kam, er traf auf eine Situation, wo als ob es nie eine Reformation gegeben hätte. Es waren vorreformatorische Zustände, ja sogar noch teilweise schlimmer. Wenn ihr euch erinnert, die Abgaben wurden nicht mehr gezahlt. Die Leviten, die mussten wieder als Bauern arbeiten, weil sie sonst verhungert werden. Es gab wieder Mischehen bis in die höchsten Kreise, bis zum Sohn des Hohepriesters. Wie reagierte Nehemia auf diese Situation? Er ging zu den Leuten, er ermahnte sie ernstlich. Ja, das, wenn ihr euch noch erinnert, der hatte da förmlich Wutausbrüche, aber dabei blieb es nicht. Das Entscheidende war, Nehemia setzte neue Reformen um. Nehemia resignierte nicht. Er überließ das Volk nicht der Sünde und ihren Folgen. Er ist da nicht hingegangen und hat gesagt, okay, ihr seid einfach unverbesserlich, ihr wollt es nicht anders, dann bitteschön, macht euren Mist allein. Weil Nehemia hat nicht hingeschmissen. Er hat erkannt, eine Reformation reicht nicht aus. Die Kirche, die Gemeinde muss sich ständig reformieren. Das muss ein ständiger Prozess sein. Die Reformatoren sagten dazu, Ecclesia Semper Reformanda. Es muss fortwährend darum gekämpft werden, dass Christus das Zentrum der Gemeinde und im Leben jedes Christen ist und bleibt. Und ein gottesfürchtlicher Hirte oder Mitarbeiter darf darum nicht aufhören, das Wort zu verkünden und immer wieder die Grundlagen des Glaubens zu lehren. Darf nicht aufhören, immer wieder auf die Sünden anzusprechen und immer wieder das Evangelium zu verkünden. Er darf nicht hinschmeißen, wenn Fortschritte kaum bemerkbar sind oder wenn Rückfälle und Enttäuschungen da sind. Gott hat sein Volk auch nicht aufgegeben. Ja, da war diese Geschichte der Untreue des Volkes über Jahrhunderte. Gott hat sein Volk nicht aufgegeben. Bis heute. Auch wir sind so sehr darauf bedacht, unser Leben hier in dieser Welt zu verbessern, unsere irdischen Lebensverhältnisse zu verbessern und so wenig an eine tiefere Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Das ist immer wieder der Kampf in unserem Leben. Aber Gott hat uns nicht aufgegeben. Und deshalb sollten es seine Diener, seine Hirten auch nicht tun. Nun, wenn wir uns das jetzt angeschaut haben, was für gottesfürchtige, fruchtbare, treue Hirten Esra und Nehemia waren. Eigentlich könnten wir dann, schon bevor wir überhaupt angefangen haben, den Mut verlieren. Ja, wir Hirten, wir Ältesten hier in der Gemeinde können angesichts dieses Maßstabes eigentlich einpacken. Ja, das waren Männer des Gebets, vorausschauen, die gehandelt haben, mutig gegen die Feinde der Gemeinde Stellung bezogen, glaubwürdige Vorbilder. Sie haben treu das Wort verkündet, sie haben das Volk zur Buße, zur Reformation geführt. Sie haben Rückschläge und Enttäuschungen erlebt, aber nicht resigniert, nicht aufgegeben. Bei mir, ich scheitere meistens schon beim ersten Punkt. beim treuen Gebet. Aber wisst ihr, andererseits konnten selbst solche Hirten wie Esra und Nehemia, die uns in der ganzen Bibel so als die Vorbilder präsentiert werden, sie konnten das Volk nicht beständig zu Gott führen. Ich habe euch das schon gesagt, die beiden Bücher enden ernüchternd mit dem Problem der Mischehen, mit dem ja, wie gesagt, damals schon die Abkehr, schon ganz am Anfang die Abkehr von Gott begann, und einer Liste von Sündern. So enden die Bücher. Wenn man die Bücher durchliest, macht es nochmal die Woche, ihr werdet merken, am Ende hat man so ein, das ist ja jetzt nicht sehr hoffnungsvoll. Wo finden wir Hoffnung? Hören wir auf eine Prophezeiung, die Gott schon zu Beginn der babylonischen Gefangenschaft seinem Volk gab. Hesekiel 34, Vers 11. Denn so spricht Gott der Herr. Siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Und in Vers 15. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken. Gott selbst musste kommen. Mark Dever schreibt dazu, das war nötig, weil kein Prophet von Samuel bis Malachi und kein Führer von Saul bis Zedekia, nicht einmal Esra oder Nehemia fähig war, Gottes Volk so zu führen, dass die Herzen der Leute verändert wurden. Das konnte nur geschehen, als Gottes Wort selbst, Jesus Christus, sie von innen erneuerte. Nur Jesus kann die Herzen verändern. Und wisst ihr warum? Weil er sie von Sünden reinigt. Weil er das, was uns zum Egoismus antreibt, von uns wegnimmt. Und er kann unsere Herzen von Sünden reinigen, weil er die Strafe dieser Sünden selber getragen hat am Kreuz. Jesus sagte, ich bin dieser gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und durch dieses Evangelium, durch diese Botschaft vom guten Hirten, der sein Leben für die Schafe lässt, baut Jesus seine Gemeinde bis heute. Er baut seine Gemeinde. Aber er baut sie, indem er das Evangelium, diese Botschaft seiner Gemeinde anvertraut hat, dass sie es verkündet. Er baut sie, indem er bis heute gewöhnliche Menschen für den Dienst beruft. Paulus sagt über diese Hirten, die Gott beruft, und er schließt sich selbst mit ein: Wir sind schwache, wir sind irdene Gefäße. Wir sind so wie so ein zerbrechliches Tongefäß. Vergänglich. Nicht kräftig. Und wenn Paulus dieses Bild mit dem Gefäß nimmt, dann sagt er damit, es kommt auf die Füllung an. Und er schreibt in 2. Korinther 4, Vers 5, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und dann schreibt er, wir haben diesen Schatz, diese Erkenntnis Jesu Christi, dieses Evangelium in irdenen Gefäßen, in uns, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Liebe Gemeinde, ein gottesfürchtiger Hirte ist kein Superchrist. Ein gottesfürchtiger Hirte ist sich seiner Schwachheit, seiner Unwürdigkeit und seiner Abhängigkeit von Gott umso mehr bewusst. Ein gottesfürchtiger Hirte erwartet darum alles von Gott. Er weiß, dass er ohne Christus nichts tun kann, aber dass ihm mit ihm alles möglich ist. Und aus dieser Erkenntnis heraus geht er auf die Knie und betet und geht an den Schreibtisch, um Gottes Wort zu erforschen, um sich mit diesem Schatz des Evangeliums immer mehr zu füllen. Und dieses Füllen, das beschreibt Paulus mit einer Jagd nach Gottes Furcht. Er ermahnt Timotheus, seinem Schüler im Glauben, dass er, der auf diese Weise der Gottesfurcht nachjagen sollen. Er sollte in der Furcht Gottes immer mehr wachsen zu seinem und der Gemeinde Wohl. Aber die Gemeinde, ihr, könnt auch etwas tun. Jesu gebot seinen Jüngern, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussendet. Hirten, die Gott fürchten, die fallen nicht vom Himmel und die werden auch nicht von theologischen Ausbildungsstätten produziert. Nein, sie müssen von Gott erbeten sein. Und sie müssen durch das Gebet in ihren Dienst getragen werden. Eben weil sie schwach sind, weil sie irrende Gefäße sind. Weil sie oftmals unter besonderem Beschuss des Widersachers stehen. Man denkt ja manchmal, ah ja, der Pastor oder der Prediger, der beschäftigt sich doch den ganzen Tag mit dem Wort Gottes, mit geistlichen Dingen. Also der beschäftigt sich mit frommen Dingen, der ist fromm. Bei dem läuft das. Ich in meinem Leben habe mit den Anfechtungen zu kämpfen, aber der wird das so nicht erleben. Und ich sage euch, es ist andersrum. Gerade die, die im geistlichen Dienst stehen, werden besonders angefochten. Die Versuchungen sind besonders groß. Und es passiert oft, dass man eben schwach ist und versagt und fällt. Ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung. Und deshalb schließe ich mit einem Gebetsaufruf, den Apostel Paulus an die Gemeinde, an uns, an euch richtet. Aus Epheser 6, Vers 18. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck mit aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Amen.
Amen.
Wir wollen dann zusammen beten, aber jetzt lasst uns erstmal als Antwort darauf das nächste Lied singen. Und zwar die 446. Lass mich, o Herr, in allen Dingen.